Zeit zum Aufstehen. Das darf man gerne wörtlich nehmen. Zeit zum Aufstehen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Okay, alles klar. Gut, danke schön. So ist das manchmal, wenn man so einen Appell hört. Zeit zum Aufstehen, da ist das Sitzenbleiben doch und bequemer. Angenehmer und bequemer. Und man denkt, na ja, mal gucken und können doch die anderen und wie auch immer. In dieser Reihe geht es um das Thema Zeit zum Aufstehen. Da gibt es ja auch ein Buch dazu und eine Internetseite. Lohnt sich, sich mal anzuschauen. Da kann man auch die Thesen, die wir jetzt in den nächsten Gottesdiensten hier vorstellen, unterschreiben und sagen, ich will mit aufstehen für ganz bestimmte Dinge. Eigentlich sollte die Kirche, die Gemeinde Jesu, so eine Bewegung sein, die steht. Nicht duckt, nicht mitschwimmt, sondern die steht auch gegen gesellschaftliche Trends, die dem Wort Gottes widersprechen. Deswegen der Aufruf hier an die Kirche, an uns als Gemeinde, an Kirche, aufzustehen für bestimmte Dinge, die in unserer Gesellschaft nicht mehr so gesehen werden oder mehrheitlich anders gesehen oder entschieden werden. Und für welche Dinge wollen wir denn aufstehen oder gegen welche Trends wollen wir denn aufstehen? Und ich bin dankbar, dass Dennis schon einiges genannt hat, was ich auch noch mal wiederholen werde, wo es darum geht, was ist denn die Würde des Menschen überhaupt? Zeit zum Aufstehen. Impuls für die Zukunft der Kirche. Ich lese uns vor, was heute im Fokus steht für diesen Tag. Gott hat diese Welt geschaffen und jeden Menschen als sein Ebenbild mit unverlierbarer Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es in unserem Grundgesetz. Und darauf baut alles andere auf. Unsere Freiheitsrechte zum Beispiel. Die Rechte zu leben, dass wir keine Todesstrafe verhängen in unserem Land. Dass ein Mensch das Recht hat, sich zu verteidigen, dass ein Mensch das Recht hat, Gesundheit wieder zu erlangen, also versorgt zu werden mit Medizin, dass wir das Recht haben, aufzustehen, unsere Meinung zu sagen. Das alles hat mit der Menschenwürde zu tun. Ich finde, die deutsche Sprache ist ja wirklich eine ganz spannende Sprache, weil man so viele Worte erfinden kann. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort unverlierbar schon mal gehört habt vorher. Ich nicht. Etwas ist unverlierbar. Unverlierbare Würde. Ich denke, wenn man so unverlierbare Regenschirme erfinden würde oder unverlierbare Brillen, das wäre schon eine gute Sache. Es gibt eigentlich nichts, was unverlierbar ist. Man kann alles verlieren. Aber die Würde können wir nicht verlieren, weil sie uns von Gott gegeben wird. Jedem Menschen wird diese Würde direkt von Gott gegeben. Egal wie das Leben aussieht, egal mit welchen Einschränkungen oder Stärken ein Leben ausgestattet ist, diese Würde leitet sich nicht von dem ab, was Menschen leisten, sondern von dem, wer sie ihnen zuspricht. Gott spricht uns diese Würde zu. Er hat uns als sein Ebenbild geschaffen, als sein Gegenüber. Und das verleiht uns diese Würde, die Menschenwürde. Dass Gott uns ernst nimmt. Als er Adam und Eva schuf, da hat er sich dieses Gegenüber geschaffen und hat sie gleich hineingenommen in die Beziehung zu sich selbst, in die ungestörte Beziehung zu sich selbst. Ein echtes Gegenüber. Natürlich anders als Gott, ein geschaffenes Wesen, kein ewiges Wesen, was schon immer war, sondern das an einem Punkt in der Geschichte von Gott geschaffen wurde als ein Gegenüber und dann Mann und Frau als Gegenüber auf Augenhöhe, gemeinsam das Gegenüber Gottes. Das gibt dem Menschen die Würde, die man nicht mehr verlieren kann, egal was im Leben geschieht. Weil Gott sie uns zuspricht. Unverlierbare Würde. Ich finde, dafür muss man ein Wort erfinden. Unverlierbar. Weil alles andere kann man verlieren im Leben. Gesundheit, Wohlstand, Sicherheit. Das kann alles verloren werden. Aber die Würde des Menschen ist von Gott zugesprochen. Und die bleibt bestehen bis hin in das ewige Leben hinein. Ich lese mal weiter, was hier formuliert ist. Wir stehen ein für die unverletzliche Würde des Menschen in jeder Phase seines Lebens. Auch Ungeborene, Schwache, Kranke, Arme, Alte, Vertriebene, entrechtete Menschen wollen wir schützen und stärken. Wir stehen auf für die Gottesebenbildlichkeit des Menschen und gegen jede Ideologie, die ihm seine Würde und Gott die Ehre nimmt. Wir widersprechen einer eigenmächtigen Verfügung über das Leben, die darin nicht mehr eine anvertraute Gabe Gottes sieht. Das Leben als ein Geschenk Gottes an den Menschen, der lebt. Und Gott sagt, du sollst leben, ihr sollt leben. Gott hat sich den Menschen ausgedacht, er hat sich dich ausgedacht. Es heißt, ich kannte dich, bevor ich dich im Bauch deiner Mutter zubereitet habe. Das finde ich eine starke Aussage. Ich kannte dich, bevor du überhaupt entstanden bist. Also jeder Mensch ein guter Gedanke Gottes mit all dem, was in das Leben hineingelegt ist. An Stärken, an Schwächen, an Krankheiten, an Gesundheit, an Begabungen. Gott spricht uns diese Würde zu. Den Wert des Lebens versuchen wir Menschen manchmal zu bemessen. Und dann wird es gefährlich. Der Mensch hat von Anfang an, das sehen wir in der Sündenfallgeschichte, diese Spannung nicht aushalten können, dass Gott Gott ist und der Mensch Mensch ist. Und er hat danach gegriffen, selber wie Gott zu sein. Und das wiederholt sich im Laufe der Geschichte, dass Menschen meinen, sie könnten Dinge besser machen als Gott. Oder sie müssten Gott nachhelfen. Oder sie müssten selber die Dinge in die Hand nehmen. Und dann wird es gefährlich, denn, so sagen es die Existenzialisten und nicht nur die, der Mensch ist des Menschen Feind, die Hölle, das sind die anderen. Menschen können nicht anderen Menschen angemessen Wert und Würde beimessen. Deshalb ist es ganz besonders im Judentum und im Christentum, dass diese Würde des Menschen bis in unser Grundgesetz hineingekommen ist, weil die christlichen Wurzeln, die jüdisch-christlichen Wurzeln davon ausgehen, dass jeder Mensch diese Würde hat. In anderen Grundgesetzen, anderen Konstitutionen, Ideologien geht man nicht davon aus, sondern da geht es nach dem, was ein Mensch leistet, was er noch leisten kann für die Gesellschaft. Im evolutionistischen Sinne, wenn jemand nichts mehr zur Entwicklung beitragen kann, dann braucht man ihn auch nicht mehr. Und da wird's ganz gefährlich. Und da müssen wir aufstehen und sagen, nein, wir wissen vom Wort Gottes her, von der Liebe Gottes her, dass Gott alle Menschen liebt, egal wo und wie sie leben, egal wie sie aussehen, in welcher Kultur sie sind, in welcher Religion sie aufwachsen. Jesus ist für alle Menschen in diese Welt gekommen. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Jesus hat für alle Menschen das ewige Leben vorbereitet. Sie müssen es hören, sie müssen zum Glauben finden. Das ist unsere Aufgabe. Die Würde des Menschen darf nicht angetastet werden. Und immer wieder greifen Menschen danach. Wir sprechen einander diese Würde ab. Das kann schon am Anfang des Lebens geschehen. Dass man denkt, ein ungeborenes Leben, ist es wert, gelebt zu werden? Ist es nicht wert, gelebt zu werden? Passt gerade in den Zeitplan, in die Planung? Demnächst soll es Designerbabys geben, die man bestellen kann, die ganz ohne genetische Defekte auf die Welt kommen. Man manipuliert, man versucht, das Leben des Menschen zu verbessern und da spricht jetzt nichts dagegen. Aber man muss diese Grenzen beachten. Was sind die Grenzen des Machbaren? Und da können und müssen wir Christen aufstehen und unsere Meinung sagen. Denn am Anfang und am Ende des Lebens geht es um die Einzigartigkeit jedes Menschen, um den Schutz des Lebens. Was ist ein lebenswertes Leben? Unsere Gesellschaft gibt uns da ganz bestimmte Vorstellungen mit. Es muss schön, reich, intelligent, gelungen, wie auch immer sein. Und was ist mit denen, die das alles nicht auf sich vereinen können? Wir waren jetzt gerade mit dem hauptamtlichen Team in Israel und haben uns die Einrichtung LifeGate angeschaut. Also eine Einrichtung, die im palästinensischen Gebiet mit behinderten Kindern und Jugendlichen arbeitet und denen hilft, ein würdiges Leben zu führen. Das kann heißen, dass man ihnen Operationen ermöglicht, so dass sie dann anders durchs Leben gehen können. Das kann heißen, dass man ihnen eine Berufsausbildung nahebringt, so dass sie sich selbst ihren Unterhalt verdienen können. Ganz bewegende Geschichten. Wir hörten von einem Kind, dass der Vater, als er merkte, das Kind ist behindert auf die Welt gekommen, komplett abgelehnt hat. Er wollte dieses Kind nicht sehen, er wollte mit diesem Kind nichts zu tun haben, er hat jegliche Pflege und Verantwortung für das Kind verweigert, er wollte das Kind noch nicht mal auf den Arm nehmen oder irgendwas. In dem Denken dahinter, dass die Frau schuld ist, wenn ein Kind behindert auf die Welt kommt. Das muss dann an der Frau liegen. Das Kind komplett abgelehnt. In dieser Einrichtung hat man Therapieräume ganz toll eingerichtet. Und es gibt immer große Fenster, wo man durch die Fenster in die Therapieräume reinschauen kann. Und das nutzen die, dass die Eltern manchmal sehen, was ihre Kinder können oder was ihre Kinder eben unter Anleitung zustande kriegen, weil die zu Hause manchmal alles kaputt machen, aber im Unterricht in dem LifeGate dann trotzdem stillsitzen und ihre Dinge geregelt kriegen. Und das ist für die Eltern manchmal eine ganz große Überraschung, dass die Kinder so weit gekommen sind. Dieses Kind, was von seinem Vater so abgelehnt wurde, wurde behandelt. Da gibt es auch ein Schwimmbad, wo das Kind dann Hydrotherapie hatte. Und man hat den Vater dazu bringen können, dass er mal kurz durch das Fenster schaut und sieht, wie sein Kind im Wasser mit einem Therapeuten spielt, mit einem Ball. Und als er das sah, flossen bei ihm die Tränen. Und er hat gemerkt, das ist ja ein Kind, das ist ja mein Kind. Und er hat es dann annehmen können und hat jetzt selber mit dem Kind gespielt und kümmert sich um das Kind. Lebenswertes Leben. Wer mag entscheiden, was lebenswert ist und was nicht? Wir Menschen können und dürfen das nicht. Das ist die Grenze, die Gott uns setzt. Das Leben wird von ihm gegeben und das Leben wird von ihm genommen und in die Ewigkeit hineingeführt. Und wir Menschen sollten da nicht Gott ins Handwerk pfuschen. Ich glaube, dass es da um mehr geht als jetzt nur menschliche Entscheidungen, menschliche Dinge, sondern ich glaube, dass wir von Anfang an sehen, dass es den Feind des Lebens gibt, den Widersacher, den, der zerstören will, was Gott gut geschaffen hat. Und der immer wieder danach greift, Leben unmöglich zu machen, Leben zu verhindern, Leben zu zerstören, durch Kriege, durch Gewalt, durch Ausbeutung von Menschen. Das heißt, wir kämpfen nicht nur gegen Menschen, wenn wir aufstehen für das Recht zum Leben, wir kämpfen auch gegen Geistesmächte, so sagt es die Bibel. Und da ist das Gebet ganz wichtig, dass wir im Gebet begleiten und vorbereiten, was Gott dann in dieser Wirklichkeit tun wird. Was ist ein lebenswertes Leben? Jedes Leben ist lebenswert. Wer sind wir zu entscheiden, was wertvoll ist und was nicht? Wer sind wir zu entscheiden, ob ein Mensch mit einer bestimmten Behinderung glücklich werden kann oder nicht, krank ist oder gesund ist? Wir können diese Kategorien gar nicht anwenden, wenn es um das Leben geht, weil das Leben ist etwas Heiliges, was Gott schafft. Keiner kann das Leben sich selber nehmen, in dem Sinne, dass man jetzt sagt, ich will jetzt leben. Keiner von uns hat irgendwann entschieden, so jetzt möchte ich gern mal geboren werden. Jetzt ist meine gute Zeit, jetzt muss ich nicht mehr als Ritter im Mittelalter durch die Gegend laufen, jetzt kann ich mit dem Auto fahren, jetzt will ich geboren werden. Nein, sondern Gott hat uns in diese Zeit hineingestellt. Mitten im Leben werden Menschen in ihren Rechten, in ihrer Würde beschnitten. Menschenhandel in unserem Land. Menschen, die ausgebeutet werden an der Arbeitsstelle, weil sie illegal im Land sind und die schlimmsten Arbeiten machen müssen. Wohnverhältnisse weltweit, die erbarmungswürdig sind. Menschen, die sich freiwillig erniedrigen, entwürdigen lassen in Fernsehshows. Vielleicht gar nicht verstehen, was da mit ihnen geschieht. Sich für den Superstar bewerben, aber vollkommen lächerlich gemacht werden vor hunderttausenden Menschen. Ihre Würde genommen bekommen. Ethnische Konflikte, wo ein Volk dem anderen abspricht, lebenswert zu sein. Religiöse Konflikte. Wir haben es jetzt gerade in Nachrichten gehört über Syrien, dass jetzt ganz gezielt christliche Klöster zerstört werden, dass Christen ganz bewusst gesucht und getötet werden, weil man denkt, das ist ein unwertes, ungläubiges Leben. Wo fängt man an, wo hört man auf? Das Leben des Menschen sollte unantastbar bleiben. Die Heiligkeit Gottes zeigt sich in der Heiligkeit des menschlichen Lebens. Das ist ein Bereich, über den wir nicht entscheiden dürfen und sollen. Am Anfang nicht und am Ende nicht. Auch da gibt es große Diskussionen, ethische Fragen. Wie geht es am Ende des Lebens weiter? Ab wann ist ein Leben nicht mehr lebenswert? Auch bei Krankheitsfragen. Und ich finde das sehr gefährlich, wenn wir anfangen, diesen Weg zu beschreiten. Ich habe Angst davor, dass irgendwann Menschen darüber entscheiden, ob ich noch genug beitragen kann zum Leben oder ob man mich töten darf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht sowas Angst, wenn ich denke, dass irgendwann irgendwelche Menschen entscheiden, wann die Todesspritze gesetzt wird. Noch wird es so als freiwillig deklariert, aber es gibt schon Berechnungen, es gibt schon Menschen, die berechnen, was an Bruttosozialprodukt verloren geht durch jemanden, den man lange pflegen muss und wie man das besser regeln könnte und wie man das für die Gesellschaft leichter machen könnte. Schlimme Gedanken. Und die sind gar nicht so weit weg, die im Nationalsozialismus schon ausgeführt und gelebt wurden in unserem Land. Und es ist schrecklich, wenn solche Gespenster zurückkehren, auch wenn sie in einem anderen Gewand kommen. Damit rede ich nicht gegen den Fortschritt der Medizin und rede auch nicht dagegen, dass man Menschen das Leben erleichtert in Krankheit und in Schwierigkeiten und auch in Todesnähe. Ich hatte vor einiger Zeit bei einer europäischen Frauenkonferenz eine Frau, die einen Vortrag gehalten hat und die fing mittendrin an zu weinen und sagte, ja, aus Holland. Und in Holland ist die Gesetzgebung schon viel liberaler als bei uns. Das muss man einfach wissen, dass da viel mehr schon am Anfang und am Ende des Lebens beschnitten ist an Menschenwürde, meiner Meinung nach. Und sie sagte, ja, nächste Woche Dienstag um 14 Uhr wird meine Mutter sterben. Die hat dieses Datum gesetzt, sie will nicht mehr leben. Sie war jetzt nicht sterbenskrank. Sie wollte einfach nicht mehr leben und hat dann vereinbart, diesen Endpunkt, die Todesspritze zu bekommen, ganz legal, ganz gerechtfertigt, gesetzlich abgesichert. Und für die Frau war das schrecklich, weil sie sagte, ich bin Christ. Ich weiß jetzt schon, wann meine Mutter sterben wird. Das ist ein ganz furchtbarer Gedanke. Und sie kann es nicht verhindern. Das Leben schützen, so heißt es hier, auch Ungeborene und Schwache, Kranke, alte, arme, vertriebene, entrechtete Menschen wollen wir schützen und stärken. Wollen wir schützen und stärken. Jesus ist gekommen, um alle Menschen zu retten, ein neues Leben zu geben, ein Leben mit Ewigkeitswert. Ein Leben, das in dieser Zeit vielleicht eingeschränkt ist. Sicherlich für uns alle eingeschränkt ist. Wir sind alle an Raum und Zeit gebunden und können nicht an drei Orten gleichzeitig sein, so gern wir das manchmal wären, und können auch nicht immer gesund sein, sondern wir gehen durch Krankheiten, durch Schwierigkeiten. Aber ein Leben, das jetzt schon den Wert der Schöpfung aufnimmt und den Wert der Erlösung aufnimmt, dass Gott selbst seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Leben mit Ewigkeitswert. Wo fangen wir an, aufzustehen? Wie kann das praktisch werden? Ich glaube, es fängt schon da an, wo wir für Menschen einstehen, über die schlecht geredet wird, die ausgegrenzt, gemobbt werden, die ausgelacht werden, mit denen man nichts zu tun haben will. Da fängt es ja schon an. In den kleinen Dingen fängt es ja schon an. Ich erinnere mich, wir haben hier unten in der Alfred-Wegener-Straße in einem sozialen Wohnungsbau gewohnt, weil Roland war noch Student, ich war arbeitslos und hatten einen Neubau bezogen. Und die Wohnungsbaugesellschaft hatte uns zugesagt, dass sie die Tapeten bezahlt, bis zu einer bestimmten Grenze. Und dann kamen die ganzen Abrechnungen und ich merkte, wir sind zum Vorteil berechnet worden, Roland und ich. Also wir hätten Geld zurückbekommen von der Gesellschaft und alle anderen hätten zahlen müssen. Und das konnte irgendwie nicht sein. Also habe ich mir die Abrechnungen der anderen angeschaut und merkte, die haben sich total vertan. Wir müssen zahlen, die anderen kriegen was zurück. Und weil wir überhaupt kein Geld hatten, habe ich überlegt, mache ich das nicht. Gehe ich jetzt zur Wohnungsbaugesellschaft und melde das, dann muss ich blechen und die anderen kriegen Geld oder vertusche ich das oder will so stillschweigen, gehe ich drüber hinweg. Dann habe ich mich entschieden und gedacht, ja, die Leute können das teilweise, die ich ja auch kannte, gar nicht ausrechnen oder sich da verteidigen. Also bin ich hingegangen und habe gesagt, das ist nicht richtig, die Abrechnung. Wir müssen noch bezahlen, die anderen kriegen Geld zurück. Okay. Ein paar Wochen später kam eine Nachbarin zu mir und sagte, Frau Werner, Sie sind doch Christ. Ich sage, ja. Ja, sagt sie, Ihnen glaube ich das. Sie haben das ja mit der Abrechnung da gemacht. Und dann haben wir angefangen, zusammen in der Bibel zu lesen. Und sie ist zum Glauben gekommen und auch ihr Sohn. Und das war so eine schöne Geschichte, wie es dann weiterging. Es ist nicht immer so romantisch und schön, dass es so ausgeht. Aber das war in dem Fall so. Einstehen für die Rechte anderer, für die Rechte der Schwachen, kann im ganz persönlichen kleinen Bereich schon beginnen. Aber es hört dann nicht auf. Wir sind Bürger in diesem Land. Wir sind verpflichtet auf das Grundgesetz. Und wir sollten aufstehen für die Würde des Menschen. Ich weiß nicht, wer den kleinen Videoclip gesehen hat. Die Monika Otte aus dem Christustreff war jetzt bei unserem Gesundheitsminister Gröhe. Hat das irgendjemand gesehen? Ein paar wenige müsst ihr euch noch mal angucken. War ganz interessant. Sie ist nämlich Lehrerin für Kinderkrankenpflege. Und die Berufsausbildung soll geändert werden. Man will jetzt einführen, dass es eine Grundausbildung zur Krankenschwester gibt und dann kann man sich spezialisieren. Und Monika und viele andere sehen das so, dass sie sagen, damit geht die Qualität für die Kinder verloren. Also weil das was ganz anderes ist, Kinderkrankenpflege als Krankenpflege allgemein. Und sie hat 160.000 Unterschriften gesammelt. Wahrscheinlich haben manche von euch auch unterschrieben. Und ist dann eingeladen worden nach Berlin, um ihr Anliegen, der Erhalt der Kinderkrankenpflege, vorzutragen. Ich finde das großartig, was man erreichen kann, wenn man aufsteht. Da ist kein großes Aufhebens drum gemacht worden, aber sie hat es gemacht, hier aus unserem Gottesdienstreihen sozusagen, sowas in Gang zu bringen. Das ist möglich, wenn wir aufstehen, wenn wir unsere Stimme erheben, wenn wir zusammenstehen. Sich für das Leben einsetzen, für den Schutz des Lebens einsetzen. Der Mensch sollte nicht die Aufgabe bekommen, über Leben zu entscheiden. Ich glaube, wir tun auch den Medizinern damit eine große Gewalt an, wenn wir das in ihre Hände legen, zu entscheiden, wer leben darf und wer nicht leben darf. Wer will das verantworten vor seinem Gewissen, über das Leben eines anderen Menschen zu entscheiden? Wer als Angehöriger will darüber entscheiden? Das sind schwere Stunden. Mein Schwager war verunglückt mit seinem Auto und wir mussten entscheiden, ob die Maschinen abgeschaltet werden oder nicht. Das ist ganz schwer, wenn da ein junger Mensch liegt und man weiß gar nicht, soll man das machen oder soll man das nicht machen. Oder ich denke auch an meine eigene Krebskrankheit. Als ich damals kurz vor dem Sterben war und die Ärzte auch dachten, dass ich jeden Moment sterben kann, wenn da ein Arzt gesagt hätte, ach, die Chemotherapie bringt doch nichts, setzen wir ihr die Spritze, das ist jetzt 1989 gewesen, dann ist sie erlöst. Ne, dann muss sie nicht leiden. Ich wäre gar nicht da. Ich hätte viele Jahre meines Lebens gar nicht erleben können, denn keiner wusste damals, dass ich noch mal gesund werde und noch so lange leben kann. Das sind Grenzen, die wir Menschen akzeptieren müssen, dass wir akzeptieren müssen, das Leben ist in Gottes Hand. Mein Leben ist in Gottes Hand und er entscheidet über mein Leben. Und jedes Leben ist lebenswert. Man kann kerngesund und todunglücklich sein. Man kann schwerst krank und sehr friedlich und geborgen und glücklich sein. Das hängt nicht von den äußeren Bedingungen ab. Denn unsere Seele, das, was sich mit Gott verbinden kann, ist unabhängig von unserem Körper, von unserer Leistung. Das Innerste des Menschen ist das, was uns die Würde gibt, die Ebenbildlichkeit Gottes. Die unverlierbare Würde, die wir nie verlieren werden, auch nicht am Ende unseres Lebens. Wir leben ja in einer Gesellschaft mit einem Jugendwahn, muss man sagen, wo die Jugend ganz hoch gehalten wird und das Alter mehr oder weniger verachtet, verlacht wird. Es gibt andere Kulturen, da ist es genau umgekehrt. Und ich wünschte mir so ein Mittelmaß, wo man sagt, die Jugend hat ihre Stärken und das Alter hat seine Stärken, wo Menschen nicht abgeschoben werden, wenn sie nichts mehr leisten können, sondern wo sie in Würde das Ende ihres Lebens leben können. Das ist die Zukunft, die ich mir wünsche, für die ich aufstehen möchte, dass Menschen geachtet werden. Und das fängt unter uns an. Achten wir einander? Achten wir aufeinander? Kümmern wir uns um die, die Hilfe brauchen? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir widersprechen einer eigenmächtigen Verfügung über das Leben, die darin nicht mehr eine anvertraute Gabe Gottes sieht. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle aufstehen müssen, weil es sonst keiner tut. Denn wir Christen wissen, dass Gott jeden Menschen liebt und zu jedem Menschen Ja sagt. Amen.